Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ich sitze Regine Mispelkamp gegenüber, eine Reiterin, die im Parasport Medaillen gewonnen hat, die Deutschland oft vertreten hat, aber die einen ganz anderen Werdegang eingeschlagen hatte. Sie ist Pferdewirtin im Schwerpunkt Reiten. Sie hat die Meisterprüfung in diesem Schwerpunkt oder in dieser Fachrichtung abgelegt. Sie ist Diplomtrainerin. Reiten, sie hat eine super Karriere hinter sich, bis zu einem Tag, als sie vom Arzt etwas erfahren hat, was ihr Leben völlig verändert hat. Herzlich willkommen, Regine.
Ja, guten Abend. Schön, dass wir uns hier unterhalten können. Ich freue mich drauf. Ja, der Tag, der angesprochen wurde, war ein sehr einschneidiges Erlebnis für mich, weil man so ein bisschen platt um die Ohren gehauen bekommen hat, dass ich MS habe. Und ich glaube, sowas kann man nicht üben, was da im Kopf vor sich geht. Für mich war erstmal so, mein Gott, du kannst nicht mehr reiten, geht alles nicht weiter. Und man braucht schon eine Zeit lang, sich wieder zu sortieren. Und jetzt im Nachgang, glaube ich, habe das Beste draus gemacht.
Du musst nochmal schildern, wie war es? Warum bist du zum Arzt gegangen? Hast du gemerkt, ich bin nicht mehr die Regine, die ich gewesen bin, noch ein halbes Jahr, ein Jahr vorher? Gab es Anzeichen? Und wenn ja, was waren das für Anzeichen?
Es gab eigentlich nicht wirklich Anzeichen. Ich hatte immer schon als Jugendliche auch so ein bisschen Rückenprobleme mit Bandscheibenvorfällen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich eine ganz, ganz starke Erkältung hatte, was ich gar nicht gewohnt war von mir. Und danach hatte ich so dieses Klassische, was man liest, als wenn ich in Gummistiefeln mit Wasser laufen würde. Dann dachte ich, okay, fühlt sich irgendwie ungesund an. Und dann nahm alles seinen Lauf. Bin ich halt zum Orthopäden und der sagte, es wird wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall sein, aber wir gucken mal. Und dann hat der Radiologe gesagt, ja, es ist wieder Ihr Vorfall, aber Sie haben was ganz anderes, Sie haben MS. Und vorher hatte ich bewusst nichts gemerkt. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Du warst wie alt und wie war deine Lebenssituation damals, als das passierte?
Also ich war in einer Ehe. Ich war, muss ich eben überlegen, 23, als die Diagnose kam. Und ja, es war ein sehr einschneidiges Erlebnis für mich, was man dann in der Familie so erfährt, wenn diese Diagnose gelaufen ist. Und das hat mich sehr geprägt und das hat mir den Weg erst sehr steinig gemacht, das nachher öffentlich zu machen. Ich habe mich letztlich nicht getraut, weil ich natürlich auch durch meine Selbstständigkeit, ich hatte einen eigenen Betrieb, ich hatte viele Mitarbeiter, ich habe sehr viel geritten, habe sehr viel Pferde ausgebildet und auch Lehrlinge gehabt. Und ja, man steht davor und denkt sich, okay, jetzt geht alles gar nicht mehr und das darf nicht. Und habe mich sehr, sehr in die Arbeit reingefressen, habe es auch dann nicht weiter kundgetan. Und irgendwann kam ein Erlebnis mit Ulrike Nivelle, mit der ich auch zusammen trainiere, die von ihrer Tochter erzählte bezüglich Cortison. Dann habe ich irgendwas zu Cortison gesagt und dann meinte sie auf einmal, wieso kennst du dich damit so aus? Und das war so ein bisschen der Stein, der dann gerollt wurde. Und dann war es im Prinzip relativ schnell, ein halbes Jahr später war ich dann im Parasport. Ich hatte mich wohl, muss ich sagen, schon mal so 2,5 Jahre vorher mit auseinandergesetzt, ob das vielleicht auch was für mich ist. Und nachdem dann es klar war für mich, okay, ich gehe den Schritt auch in den Parasport, ging es ja relativ schnell in der Karriere weiter bergauf. Und für mich persönlich kann ich jetzt sagen, dass ich seitdem viel befreiter bin, viel offener geworden bin. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue es, dass ich so lange rausgezögert habe, es kundzutun. Man kann die Zeit eh nicht zurückdrehen, aber für mich war es persönlich der beste Schritt, den ich hätte je machen können. Auch wenn andere das vielleicht nicht so sehen, aber für mich war es gut und ich reite nach wie vor auch Regelsport. Und ich würde sagen, dass es mir seit der Veröffentlichung gesundheitlich besser geht als vorher.
Wie lange hat denn zwischen dem es öffentlich machen gelegen, wie viel Zeit, und dem der Diagnose, die der Orthopäde, der Radiologe, der...
15 Jahre.
15 Jahre.
Mhm. Ich bin immer mal angesprochen, Mensch, warum läufst du nur so komisch? Und ich hab ein bisschen mit dem Rücken. Mhm. Ja, also manchmal platsche ich so ein bisschen wie eine Ente mit meinen Füßen oder bin so ein bisschen tüttelig, sage ich jetzt mal, dass ich irgendwas fallen lasse oder so. Und da bist du schon mal drauf angesprochen worden, aber ich habe es halt nie gesagt. Einfach wirklich aus Existenzangst. Wobei das sich dann natürlich auch so ein bisschen widerspiegelte. Also diese erste Situation, die ich damals hatte, als ich die Diagnose bekommen habe, hatte ich dann, als ich es öffentlich gemacht habe, auch erleben müssen. Und damals war ich nochmal sehr schockiert, hat mich auch sehr runtergezogen. Aber im Nachgang, wenn man das so ein bisschen reflektiert, war es nicht ich das Problem, sondern die Menschen um mich herum, die einfach nicht wussten, wie sollen sie mit mir umgehen. Und für mich war es so, ich war ja Tag X, kein anderer als Tag Y. Und ich habe genauso geritten vorher und nachher und gebe immer mein Bestes und hat mich aber mental nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht.
Ich würde gerne nochmal auf diese 15 Jahre zurückkommen. Ist das Krankheitsbild, der Krankheitsverlauf, ist der Krankheitsverlauf anders gewesen? Hast du dich schlechter gefühlt in der Zeit? Bist du ja deutlicher in deiner Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt gewesen? Oder war da zwischen Tag X und dem 15. Jahr, also nach 15 Jahren, dann gar kein Unterschied?
Doch, also ich würde sagen, als ich meinen ersten Schub hatte, war es halt dieses Kribbeln in den Beinen. Das war nicht dramatisch, sage ich jetzt mal. Ich hatte relativ schnell den nächsten Schub hinterher. Und glaube, 3 Monate lagen dazwischen. Und da ging es mir schon schlecht. Also da habe ich schon dann gedacht, okay, wie kriegst du jetzt einen Fuß vor den anderen? Und ein extremer Kraftverlust, der dann entstanden ist. Und ich hatte dann zum Glück nach einer Zeit ein gutes Team um mich herum gebaut, Physiotherapeuten, so, die mir immer geholfen haben, da wieder rauszukommen. Und ich glaube, mein größter Therapeut war das Pferd, dass ich nie aufgehört habe zu reiten. Und mir darüber einfach diese Grundstabilität in meinem Rumpf erarbeitet habe, der das jetzt so ein bisschen kompensiert, dass meine linke Körperseite schwächer wird. Ich glaube, wenn einer mich früher hat reiten sehen und jetzt, fällt es ihm vielleicht ein bisschen auf, dass mein linker Schenkel so ein bisschen verdreht wird ab und zu oder auch mal zurückrutscht. Ich bin mein größter Kritiker, mir gefällt es auch nicht, aber ich glaube, einer, der gar nicht drauf achtet, dem wird es gar nicht auffallen. Und meinen Pferden stört es auch nicht, weil sie letztlich damit ja auch jeden Tag dran gewohnt sind.
Und Ulrike Nivell, 5 Sterne, Dressurrichterin international, eine hoch anerkannte Richterin und Ausbilderin, die dich trainiert hat, die dich weiterhin trainiert. Habt ihr das Training umgestellt, nachdem diese Diagnose dir mitgeteilt worden ist?
Erstmal war Ulrike natürlich unheimlich geschockt. Auch, brauchte auch so ein paar Tage und hat eigentlich, war sie der treibende Pol, okay, wir gehen im Parasport. Wir haben gar nicht anders trainiert. Also wir sind nicht speziell darauf eingegangen, wo meine Problematiken liegen. Im Prinzip habe ich das mit einem Personal Trainer und mit meiner Physiotherapeutin mich versucht, körperlich so stabil zu kriegen, dass ich ganz normal meine Hilfengebung auf dem Pferd leisten kann. Wir sind dann nicht anders dran gegangen, glaube aber, was sich verändert hat, dass ich viel pingeliger reite, sage ich immer, viel genauer ins Pferd reinhorche, viel mehr versuche und nicht in einem starren Konstrukt zu bleiben, wie man vielleicht als junger Mensch schon mal neigt und vielleicht, ich war auch sehr, sehr ehrgeizig als junger Mensch, bin ich nach wie vor, aber anders. Nimm mir mehr Zeit, um das zu entwickeln. Ich fühle mehr rein und ich mache mir auch viel, viel mehr Gedanken um Bewegungsabläufe, die ich ausführen muss und die das Pferd ausführen muss, um darüber eine ganz andere Verbindung noch zum Pferd zu kriegen. Und Ulrike ist den Weg mit mir gegangen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich in einer Art und Weise anders unterrichtet als vorher.
Ehe wir auf den Parasport eingehen, auf deine Erfolge und auch wie da trainiert wird und wie man in die Mannschaft kommt, da ist ja auch Ehrgeiz, würde ich gerne noch mal wieder einen halben Schritt zurückgehen. 23 Jahre warst du, warst verheiratet. Wie hat dein Mann das aufgenommen?
Ja, das ist so ein bisschen das Thema, möchte ich auch nicht so ganz ins Detail gehen, aber dass die Reaktion, ich glaube, er hatte wahnsinnig viel Angst und hat mir nicht den Rücken stärken können.
Hast du ihm den Rücken stärken können, weil du sagtest, wir schaffen das?
Ich bin eine sehr starke Persönlichkeit früher schon gewesen. Meine Mutter hat mich auch so erzogen, weil sie auch eine Leidensgeschichte hinter sich hat. Ich glaube, ich habe ihn gestärkt, aber irgendwann war mir der Kraftaufwand für uns beide zu groß und ich habe einfach gemerkt, okay, das tut mir nicht gut. Und im Nachgang sage ich, war auch eine gute Entscheidung. Wir sind im Guten auseinandergegangen und es passt jetzt so, wie es ist.
Und deine erweiterte Familie, deine Eltern, Geschwister, die erweiterte Verwandtschaft, wie haben die das aufgenommen?
Mein Vater ist eigentlich der sensibelste von allen. Der war schon sehr geknickt und hat mich aber immer unterstützt in dem Rahmen seiner Möglichkeiten. Meine Mutter ist ein sehr, sehr zäher, auch starker Mensch. Die geht gerne so mit dem Kopf durch die Wand. Die hat das eigentlich völlig außen vor gelassen. Also ihr war es auch, ja, es war als Kind schon so, wenn ich mal runtergefallen bin, ich hatte irgendwas, da gab es, ich musste wieder drauf. Also da war jetzt nicht, geht nicht, es, ne, es geht immer weiter und du musst weitermachen. Glaube, das hat mir auch geholfen, diesen Weg überhaupt zu gehen und ansonsten die Familien drumherum würde ich jetzt auch nicht sagen, die sind jetzt nicht, haben mich jetzt nicht anders behandelt, wollte ich aber auch nicht. Ich habe das selber ja auch schwer für mich wahrhaben wollen. Ich hatte eine Situation nach der Diagnose, da habe ich auf dem Bundeschampionat ein Schaubild gesehen, da waren Parareiter dabei, denen es gesundheitlich deutlich schlechter ging als mir, die auch MS hatten und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich erstmal weinend von der Tribüne gerannt und habe gedacht, so das möchte ich nicht, so möchte ich nicht enden, sage ich jetzt mal, auch wenn sie es hart anhört, aber und habe dann halt ganz, ganz viel an mir, an meinem Körper gearbeitet. Auch nicht immer zum Guten, also ich bin auch über meine Grenzen gegangen und dadurch habe ich halt auch immer wieder einen Schub gehabt, der mich immer wieder runtergezogen hat und das ging wirklich in Wellenbahnen auf und ab und die Therapie, die Spritzen, die man sich dann selber setzt, habe ich nicht gut vertragen. Und war dann, ja, eigentlich immer nachts hatte ich 40 Fieber. Am nächsten Tag musste ich eine Menge Pferde reiten, war dann auch schwierig. Aber ich bin dann auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und habe dann alles so gemacht. Habe dadurch ein bisschen Raubbau betrieben an meinem Körper. Ist ja auch so ein Entwicklungsprozess, bis man dann sagt, okay, so geht's auch nicht weiter. Und ja, habe einiges an Therapien ausprobiert, bis ich irgendwann bei einer Tablettenform gelandet bin, wo ich sagte, okay, das ist noch das Einzige, was ich jetzt vielleicht machen würde. Und da hatte ich meinen stärksten Schub und dann fehlte mir natürlich auch so ein bisschen das Grundvertrauen, fehlte mir in diese Medizin. Und dann habe ich erstmal gesagt, also, okay, ich gehe jetzt mal meine eigenen Wege. Ich habe meine Ernährung umgestellt, nehme sehr viel, dass ich viel auf Antioxidantien achte. Ich esse, ohne dass ich jetzt Vegetarier bin, aber ich esse deutlich weniger Fleisch. In unserer Familie wurde viel Fleisch gegessen, das heißt deutlich weniger. Ich achte bei den Milchprodukten drauf und ja, das hat schon ganz, ganz viel in mir bewegt. Und die Öffentlichkeitsmachung war für mich mental das Beste, was ich habe machen können, weil seitdem ich keinen offensichtlichen Schub mehr hatte.
Irgendwo bist du Mutters Tochter? Habe ich jetzt so gespürt. Was hat der Freundeskreis gesagt? Wie bist du mit denen umgegangen? Hast du die Freunde behalten?
Habe ich die Freunde behalten? Also ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis, weil man in dem Sport natürlich auch ständig unterwegs ist. Und meine allerbeste Freundin, die ist auch heute noch meine allerbeste Freundin, die ist den Weg mitgegangen, die hat mich immer gestärkt. Ansonsten habe ich es nicht so viel kundgetan damals. Und als es dann ja, irgendwann bekannt wurde, also öffentlich bekannt wurde, war es dann so ein bisschen erstaunlich, wer wieder auf einen zukam. Und, aber ich denke, das ist der Lauf des Lebens. Man entwickelt sich weiter und der eine geht, der andere kommt. Und ja, wir sind so ein bisschen geprägt in der Familie mit stärkeren oder schlimmeren Krankheiten, sodass wir es auch immer in der Lage waren, das innerhalb der Familie gut zu handeln. Und ja.
Wenn du heute auf diese 15 Jahre zurückblickst, aus heutiger Sicht, wann ist das gewesen? Wann hast du dich geoutet? Wie lange ist das her aus heutiger Sicht?
Also es war 2017, ja. War das Gespräch mit Ulrike. Mhm. Und 2018 im April habe ich es öffentlich gemacht, oder Anfang Mai. In Mannheim auf dem Turnier, das weiß ich noch.
Und hast du dann neue Freunde bekommen? Hast du einen ganz neuen Freundeskreis bekommen dadurch? Mit anderen Menschen, mit denen du vielleicht vorher nichts zu tun hattest, die auf einmal sagten, Mensch, wir finden das gut, dass du das so öffentlich gemacht hast und jetzt auch in die Para-Welt eingedrungen bist. War das so ein bisschen damit verbunden oder wie war da der Weg, den du dann gegangen bist? Mit wem vor allem?
Ja, eigentlich mit meinem Freundeskreis, der damals schon da war. Wirklich neue Freunde kann ich nicht sagen, dass sie dazugekommen sind. Ich habe gute Freundinnen aus der Kindheit und die sind geblieben, kann man an einer Hand abzählen. Wirklich neue Freunde dazugekommen, ist natürlich auch immer, wie intensiv ist eine Freundschaft. Klar kennt man sich und man unterhält sich und man spricht, aber wirklich eine ernsthafte Freundschaft glaube ich nicht.
Und jetzt kommt der Parasport. Du hast einen langen Weg hinter dir, bist eben geprüfte Berufsreiterin, sogar mit einem Diplomabschluss. Es gibt nur wenige, die das haben. Und jetzt im Parasport. Wie hast du da angefangen? Wie ging das los? Wie hat man dich aufgenommen?
Ja, das ist eine Geschichte. Letztlich musste ich dann vorreiten vor dem damaligen Bundestrainer und der damaligen Equipe-Chefin. Und die haben dann gesagt, dich brauchen wir sofort. Wir haben gerade nicht so viele gute. Und dann ging der Weg ja relativ schnell. Ich habe mich im Mai, dann ist es mal meine internationale Gradung. Und dann ging es ja relativ schnell auch nach Trine, schon zur Weltmeisterschaft. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war kurz vor Mannheim ein Kaderlehrgang in Warndorf. Da bin ich mit meinen beiden Pferden hingefahren und habe nur gedacht, wow, okay, da spricht keiner mit dir. Ich war natürlich eine Riesenkonkurrenz. Aber Ulrike hatte mich vorher ein bisschen gewarnt und hat gesagt, geh da nicht hin und denk, du findest neue Freunde. Zieh dein Ding durch. Du bist gut und zieh dein Ding durch. Und das habe ich in dem Moment auch gesagt, okay, wenn ihr euch mit mir nicht unterhalten wollt, dann ist das so. Dann ist Bernhard Fliegel, aber weil er das, glaube ich, so ein bisschen merkte, am zweiten Tag dann hingegangen, hat gesagt, so, das ist übrigens Regine und dies und jenes. Und die haben mich alle ein bisschen auseinandergepflückt. Das kriegt man ja auch so mit und haben meine Pferde beurteilt und was weiß ich nicht alles. Aber für mich war ganz klar, ich habe mich für diesen Weg entschieden und egal, was wer rechts oder links sagt, ich gebe mein Bestes und versuche einfach alles.
Vielleicht erklärst du unseren Zuhörern mal, was es heißt, im Parasport unterwegs zu sein, welche Graduierungen es gibt, welchen Grad du hast und ja, welche Leistungen du auf welchem Niveau bringen musst.
Also wir haben ja im Parasport 5 verschiedene Grades. Von Grade 1 bis 5. Grade 1 sind die Menschen mit den stärksten Einschränkungen und Grade 5 mit den wenigsten Einschränkungen. Jeder Parareiter unterzieht sich einer medizinischen Untersuchung. Da muss man angepasst an seiner Krankheit oder an seinen Extremitätsverlusten gewisse Übungen machen, Koordinationskräfte müssen und dann wird es nach einem Punktesystem ausgerechnet, in welchem Grade du dann landest. Ich selber bin in Grade 5. Das wird dann noch überprüft, wenn du reitest, ob das passt. Und dann geht es im Prinzip schon los. Und jedes Grade hat seine eigenen Aufgaben. Grade 1 bis 3 reitet auf 20x40, Grade 4 und 5 auf 20x60. Grade 1 reitet nur Schritt. Und dann steigert sich das mit Schenkelweichen und Trab kommt dazu im Grade 2 und 3. Und Grade 4 und 5 reiten alle 3 Gangarten. Und bei uns ist es, mittlerweile heißt es ja auch Grand Prix A und B, haben wir alle Seitengänge im Trab und im Galopp. Wir haben die doppelt bewertete Lektion, den einfachen Galoppwechsel. Das ist auch das, wo ich sage, da bin ich deutlich pingeliger geworden als früher. Und die Traversalen werden auch doppelt gewertet. Und in der abschließenden Kür dürfen wir bis dann Georg-Level zeigen. Hm. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel in Paris vorher die Information bekommen, dass es keine Note für den Schwierigkeitsgrad gibt. Sodass erstaunlicherweise fast alle den Schwierigkeitsgrad etwas runtergesetzt haben in der Kür, um in den einzelnen Lektionen eben mehr Punkte kriegen zu können.
Das heißt Traversalen und fliegende Galoppwechsel, aber keine Serienwechsel und keine halben Pirouetten.
Genau, also in der Kür ja, also halbe Pirouette, Vierer, Dreier.
Ja, aber genau. Weil du sagtest, etwas runtergesetzt.
Genau, das haben wir dann nicht gemacht.
Das wollte ich sagen.
Hat keiner in Paris Serienwechsel geritten in meinen Grade.
Ja, sondern?
Nur einzelne Fliegenwechsel
auf verschiedenen Linien.
Genau.
Und halbe Pirouetten.
Genau, also geritten. Ich hatte eine halbe Pirouette drin.
Aber nicht in beide Richtungen.
Nein, nur in die eine Richtung.
Ja.
Und halt Galopptraversalen, Trabtraversalen, so ein bisschen angepasst an die Bewegungsqualität des Pferdes.
Was fasziniert dich am Parasport?
Ich finde es einfach gigantisch, wozu Menschen in der Lage sind, mit ganz schwierigen Einschränkungen überhaupt ihren Lebensalltag zu meistern. Und ich finde, das hat so viel Anerkennung verdient. Ich glaube, viele Menschen sollten sich das mal angucken. Man wird demütiger, man wird geerdeter und fängt, glaube ich, an, sein eigenes Leben wieder bewusster zu leben, viel mehr wahrzunehmen. Und es ist auch toll zu sehen, wie Pferde mit diesen Reitern ihren Job machen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist schon was ganz Besonderes. Und mich hat Tokio, damals durfte ich ja meine ersten Paralympics in Tokio starten, in diesem paralympischen Dorf, jetzt unabhängig von den Reitern, das wirklich so dermaßen beeindruckt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das, wenn du keine Hände hast, wie du dann isst. Und diese Sportler bringen Höchstleistungen. Und das ist schon, da ziehe ich extrem meinen Hut vor und muss auch einfach sagen, ich wünsche mir generell für den Parasport, dass er noch viel mehr in die Öffentlichkeit kommt und dass diese Menschen nicht schlechter und nicht besser sind als andere. Und dass da auch nochmal eine Anerkennung auf ein anderes Level entsteht. Und es ist einfach toll zu sehen, wir haben, glaube ich, eine viel größere Verbundenheit unter den Parasportlern als unter den Regelsportlern.
Und obwohl der Eingang für dich so nicht etwas schwieriger war, genau. Aber das wäre dir möglicherweise in der deutschen Nationalmannschaft Dressur ähnlich ergangen, möglicherweise. Ich weiß es nicht, aber ist ja nicht ausgeschlossen. Was können die Reiter vom Parasport lernen, die nicht dem Parasport angehören?
Was können die lernen? Ja, ich glaube einfach vielfach, was ist alles möglich mit dem Pferd? Wie versteht ein Pferd uns? Und ich wünsche mir, dass sich halt auch vielleicht viele Reiter viel mehr selber hinterfragen, sich selber körperlich in eine bessere Konstitution bringen, um mit dem Pferd zusammen zu trainieren und darüber ein ganz anderes Verständigungspotenzial entwickeln. Und was können sie sonst lernen? Es ist mit wenig Aufwand kann man viel erreichen, obwohl das für den Menschen mit den enormen Einschränkungen viel Aufwand ist, aber für den Außenstehenden erstmal vielleicht nicht als so viel Aufwand dasteht, aber dass es halt wirklich möglich ist, mit dem Pferd zusammen solche tollen Zeiten zu erleben.
Aus deiner heutigen Perspektive heraus und mit deiner langen Lebenserfahrung, Höhen und Tiefen, mit deiner beruflichen mit deinem beruflichen Werden, wirklich eine richtig gestandene Berufsreiterin zu sein. Was glaubst du, was sind die größten Herausforderungen in unserem Sport generell?
Mittlerweile, die Gesellschaft entwickelt sich ja auch. Es ist, glaube ich, von der ganz großer Wichtigkeit, transparent zu zeigen, wie wir unsere Pferde ausbilden, wie wir unsere Pferde halten, wie das Training stattfindet. Aber halt auch ein bisschen auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch gewisse Dinge sich einfach auch entwickeln lassen und nicht nur in der Momentaufnahme zu leben, sondern vielmehr auch vielleicht erklären, was passiert in dem Pferd, was passiert in mir, wie kriegt man das auf ein Level, also eine gute Symbiose zu finden. Und ich finde es halt immer schwierig, wenn man so beurteilt wird von einer Momentaufnahme eines Fotos, aber den gesamten Zeitraum vielleicht nicht sieht, da kommen mit Sicherheit auch unschöne Bilder raus, die man nicht wegreden kann und auch nicht wegreden sollte. Und ich glaube, man sollte halt einfach viel mehr noch zeigen und nach außen hin kundtun, was machen wir, um was zu kriegen? Wie findet eine Gymnastizierung statt? Und da halt auch wirklich nicht nur streng eine Linie geradeaus gehen, sondern auch individuell ans Pferd angepasst. was braucht er, was braucht er nicht. Und das zeigen die Pferde uns da, glaube ich, schon sehr deutlich.
Ja, sehr gut formuliert. Wenn du einen Wunsch für den Parasport frei hast, einen Wunsch Parasport reiten, was wäre das?
Ich wünsche mir viel mehr Nachwuchs und viel mehr, ja, Öffentlichkeit und dass die Leute sich auch oder die Menschen sich trauen, in den Parasport zu gehen. Weil ich glaube, es schlummern überall Talente, die einfach diesen Schritt nicht wagen, wie ich damals auch nicht gewagt habe. Vielleicht auch mit ihrem eigenen Schicksal noch nicht so ganz im Reinen sind. Das wünsche ich mir, dass wir so einen Schub kriegen, dass einfach mehr Nachwuchs jetzt kommt und diesen wunderschönen Sport einfach auch ausüben kann.
Denn du hast ja gesagt, für dich ist es eine Befreiung gewesen. Mhm. 15 Jahre, muss man ja fast sagen, warst du irgendwo unfrei. Du hast es immer gewusst, du hast es. Du hast diese Krankheit MS, die sich ja schleichend verschlechtert. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass der Zustand, den du jetzt hast, so bleibt und nicht schlechter wird. Und du hast ja einen guten Weg gefunden. Aber dieses Entspanntsein, weil du es gesagt hast, das hat dir einen neuen Schub gegeben, weil du offen warst und weil du auf einmal wusstest, ja, ich habe mich auch damit selber gefunden. Ist das etwas, was du auch noch jemandem mitgeben möchtest? Kennst du jemanden, der vielleicht noch im Zwiespalt ist?
Ich glaube, es gibt einige. Aber letztlich muss natürlich auch, da können außenrum ganz viele viel sagen, es muss auch aus einem selber kommen, dass man das auch wirklich will und dass man sich auch sagt, okay, ich gehe diesen Weg. Aber ich kann eigentlich nur jeden darin unterstützen und sagen, was Besseres kannst du eigentlich gar nicht machen. Und anhand meiner eigenen Entwicklung kann ich einfach sagen, für mich war es das Beste, was ich gemacht habe. Und es gibt ja vielleicht auch nicht, dass jeder in einem Parasport muss, aber sich alleine sportlich zu betätigen, seinen Körper fit zu halten, gibt einem ja auch ein unheimliches Lebensgefühl. Oder wenn jetzt manche trinken eine Tasse Kaffee und finden das schön. Aber ich finde, man soll sich im Leben auch was gönnen und auch wissen, was einem so viel Freude bereitet, dass man da so viel Einsatz bringen möchte.
Das lasse ich erstmal so stehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Hoffe, dass du in so einem guten Zustand bleibst, in dem du jetzt hier neben mir sitzt. Toi, toi, toi für die Saison 2025 und dann schon toi, toi, toi für Aachen 2026. Das steht sicherlich ganz oben auf deiner Wunschliste.
Ja, auf jeden Fall.
Die Daumen sind gedrückt.
Ganz lieben Dank für die nette Zeit.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.